Hallo, ihr lieben Grottenolme und Höhlentrolle, seid gegrüßt. Herzlich willkommen im Sumpf. Heute wird's unterirdisch. Herzlich willkommen zu einer kleinen Solo-Darbietung. Demnächst werden wir wieder sehr viel mehr Leute im Sumpf haben. Heute bin ich alleine. Alleine in einem dunklen, tiefen Loch, in einem Kellerloch, in einem Tunnel, in einer Höhle. Denn heute geht es tatsächlich um Höhlen. Höhlen und Tunnel, Tunnels, Tunneln, jetzt weiß ich nicht mal, wie der Plural von Tunnel ist. So gut bin ich vorbereitet, so gut wie immer. Um Grotten, um ja, düstere, dunkle Löcher, um offene Gräber, um all diese Dinge. Aus persönlichen Gründen hat sich dieses Thema bei mir in letzter Zeit irgendwie etwas festgesetzt. Und ich habe gerade Lust, darüber zu reden und bin mal die letzten Tage so in meiner Erinnerung gekramt, wo mir dieses Thema Höhlen, Tunnel, Grotten, Gräber so im Lauf meines Lebens popkulturell, aber auch so persönlich überall schon begegnet ist. Und das ist tatsächlich, da ist gerade eine ganz große Doppelseite an Punkten zusammengekommen. Sehr interessant. Aber bringe ich auch eine Verbindung zu Mesh? Natürlich bringe ich die, ganz einfach bringe ich die zustande. Nämlich in der 57. Folge der, ich glaube, 7. Staffel. Die Folge heißt Cave und auf Deutsch irgendwas mit Helden. Blöder deutscher Titel, langweilig. Cave, geschrieben C, Sternchen A, Sternchen V, Sternchen E, Sternchen. Alles Großbuchstaben, so wie auch Mesh ausgeschrieben ist. Finde ich einfach schön, den Titel. Hätte man mit Höhle doch eigentlich auch machen können. Das Lager wird evakuiert und muss in eine nahe Höhle ziehen, weil sie von allen Seiten bombardiert werden. Irgendein uneinsichtiger Colonel bei der Kriegsplanung sieht nicht ein, dass oder ein Major will nicht einsehen, dass Colonel Potter wirklich Colonel Potter ist und dass die da mitten unter Beschuss liegen und dann ist das deren Fehler und dann müssen die in eine Höhle umziehen. Das 4077. Hawkeye hat Probleme. Plötzlich auftretende, schon immer dagewesene Klaustrophobie-Probleme. Ich weiß nicht, ob das irgendwann vorher oder später nochmal erwähnt wurde, keine Ahnung, aber er hält es in dieser Höhle nicht aus. Was ich leider nicht rausfinden konnte, ob sich bei der Höhle, wenigstens bei dem Höhleneingang, um die Bronson Caves handelt. Diese schönen Höhlen im Bronson Canyon, wo ja auch ganz in der Nähe, das Lager stand, der Drehort, der klassische, es wäre also naheliegend gewesen, aber IMDb schweigt sich aus, nennt nur das Studio. Möglicherweise wurde da jetzt wirklich eine Höhle und ein Höhleneingang in irgendeinem Studio nachgebaut, obwohl sich doch für sowas die Bronson Caves so angeboten hätten. Die sind ja so oft wieder verwurstet worden von dem Schläfer, diesem Science-Fiction-Film mit Woody Allen, über den Eingang der Bat-Höhle, über Robot-Monster, diesen schönen schwarz-weiß-billig 3D-Film, den wir in Delta seinem Hals mal besprochen haben, der auch der besagte Robot-Monster in dem Höhleneingang sein Quartier aufschlägt und so weiter, überall. Woody Allen findet im Schläfer übrigens einen Käfer in dieser Höhle. Und es sind immer die Bronson Caves. Es wäre also auch nahegelegen, wesentlich, dass diese Höhle auch die Bronson Caves sind. Auf jeden Fall, Hawkeye hat Probleme mit der Höhle. Er fühlt sich eingeschlossen. Ja, nun, wie waren denn so meine Höhlenerfahrungen? Als Kind fand ich Höhlen einfach faszinierend. Möglicherweise vielen Kindern so gegangen, das weiß ich nicht. Aber der Gedanke an eine Höhle, ach, Höhlenmenschen, man kannte das kannte man ja als Kind aus diversen Büchern, Zeichnungen, Witzzeichnungen, Witzbildern und Filmen. Der Höhlenmensch an sich war ja schon etwas Faszinierendes, bekleidet mit Fell und immer einer Keule. Ich bin an Fasching auch mal als Höhlenmensch gegangen. Das hat einiges an Überredungskunst gekostet, weil ja an Fasching ja auch kalt war und ich aber eigentlich wollte, nur in Fell gekleidet war. Ich weiß nicht mehr, wie der Kompromiss dann aussah, aber Ich war ein Höhlenmensch. Vielleicht erinnere ich mich in meiner Erinnerung auch an irgendwas ganz anderes, das weiß ich nicht. Ich weiß nur, dass ich tatsächlich mal versucht habe, einen Tunnel zu graben im Garten. Höhlen, Tunnel, ja, alles ziemlich ähnlich. So ein Höhleneingang und ein Tunneleingang haben allerdings zwei große Unterschiede. Ein Höhleneingang hatte für mich in einer Wand zu sein, einer Felswand. Es muss ein aufrechter Höhleneingang sein. So ein Tunnel konnte schon in den Boden, also waagrecht, das Loch konnte waagrecht im Boden enden, denn die einzige steile Wand, die zur Verfügung gestanden hätte, um dort einen Höhleneingang zu graben, war hinten bei uns im Garten so eine kleine Erhöhung, wo dahinter der Komposthaufen lag, die höchstens 30, 40 Zentimeter hoch war und schon tragisch genug, dass wir, nachdem wir in das neue Haus umgezogen waren, nicht mehr im Garten Schlitten fahren konnten, weil das alte Haus schön am Hang lag und der Garten im alten Reihenhaus einen richtig tollen Schlittenhang hatte. Und dann waren wir in diesem neuen Garten, das neue Haus war viel größer, der Garten viel größer, viel geiler, viel toller, alles, aber man konnte nicht mehr Schlitten fahren. Und der einzige Hang, der da zur Verfügung stand, der hatte sich nicht mal geeignet, um eine Höhle zu graben. Ich war aus irgendeinem Grund besessen davon, zu diesem Zeitpunkt nicht eine Höhle, sondern einen Tunnel zu graben. Auch Tunnels hatten mich fasziniert. Tunnels kannten wir, ich sage jetzt einfach mal Tunnels. Tunnels, wahrscheinlich falsch der Plural, aber ich sage das jetzt mal so. Tunnels kannten wir aus Italien, wenn wir, beziehungsweise aus Österreich, wenn wir nach Italien gefahren sind, an den Gardasee oder an die Adria, dann sind wir immer durch Österreich durchgekommen und für uns Kinder war es das Spannendste, wenn wir in einen Tunnel gefahren sind. Ach, dieses Gefühl, wenn man in den Tunnel hineinfährt, plötzlich alles dunkel wird und dann da diese eigenartige gelbe Tunnelbeleuchtung, der Tunnel in Österreich und dann wieder aus dem Tunnel herauskommen und dann ganz schnell sich umdrehen, um zu lesen, wie lang der Tunnel war. Das durfte man nicht vorher machen, denn wir haben immer geraten. Vier Kinder im Auto und in der Regel waren drei dann schon weit genug, um zu raten, wie lang der Tunnel war. Und wer am nächsten dran war, hat dann gewonnen bis zum nächsten Tunnel. War ein beliebtes Autospiel, wenn wir durch Österreich gefahren sind. Tunnel gab es auch um den Gardasee herum, die nochmal um einige spannender waren, weil die zum Teil zur Seite offen waren, zum Teil gab es da eine Stelle, wo der Tunnel abgezweigt war. Das war für mich überhaupt das Größte, das Spannendste, das Schrägste, das Wildeste war diese Tunnelabzweigung. In einem Tunnel eine Abzweigung, wo sich der Tunnel aufzweigt. Das war für mich schon fast unverständlich, unvorstellbar. Das ging über meine Vorstellung, wie so etwas überhaupt möglich war, als Kind wohlgemerkt. Es war einfach wild, dieser Tunnel am Gardasee. Die Tunnel um den Gardasee könnt ihr kennen, wenn ihr, ich weiß nicht, welchen der neueren Bond gesehen haben. Ich glaube, im Quantum Trost fährt Bond, Daniel Craig Bond, am Anfang des Films eine Verfolgungsjagd um den Gardasee herum und da müsstet ihr auch mindestens durch einen dieser Tunnel. Es ist so eine Tunnelgalerie, die zur Seite offen sind, auch sehen. Ich glaube, es war Quantum Trost. Das waren die Tunnel, die mich da als Kind so fasziniert haben. Später habe ich auch noch mal einen ganz, ganz tollen, faszinierenden Tunnel in Norwegen kennengelernt, als wir da, wie alt werde ich da gewesen sein, 19, mit dem Auto auf der Fähre durch ein Fjord gefahren sind und dann irgendwo am Ende des Fjords ausgestiegen sind und dann die Serpentinen aus dem Fjord heraus, nach oben über den Pass wieder weiter und da musste man auch durch einen Tunnel fahren. Im Gegensatz zu den schönen ausgebauten Tunneln in Tunneln, jetzt widerspreche ich mir selber, Tunneln aus Italien und Österreich war dieser Tunnel komplett grob. Der war grob in den Fels gehauen, die Wände waren grob, es war unbeleuchtet, er war noch dazu sehr schmal, also da haben keine zwei Autos nebeneinander gepasst. Man musste hupen, wenn ich mich richtig erinnere, und hoffen, dass niemand entgegenkam. Also hoffen, dass wer immer am anderen Ende war, das Hupen gehört hat und angehalten hat. Das war durchaus spannend. Das War ein Erlebnis. Wir haben es überstanden. Wir sind durchgekommen am anderen Ende und nicht mit irgendwas zusammengestoßen. Der Tunnel war ja auch unbeleuchtet, aber wir hatten ja Scheinwerfer. Wie man das vergessen kann. Aber so ein Tunnel, wenn der nicht Leuchten an der Decke hat, dann wirkt der unbeleuchtet für mich. Das war auf jeden Fall, das war ein spannender Tunnel. Das war ein aufregender Tunnel. Ich war vor ein paar Tagen auch in einem Tunnel zu Fuß und dann mit dem Fahrrad in einem Tunnel, den man normalerweise nur mit dem Auto durchqueren kann, nämlich hier in Köln auf einem Straßenfest auf der Nord-Süd-Fahrt. Das war ein Straßenfest, dessen Name ich vergessen habe, wie diese Veranstaltung hieß. Ich kann es verlinken. Dieser Umweltstraßenfeste, die es hier öfter mal gibt, wo viele Stände zu Umweltthemen aufgebaut sind. Und diesmal hatten sie die Nord-Süd-Fahrt gesperrt. Die Nord-Süd-Fahrt ist eine, ich weiß nicht wie vielspurige Straße, das ist eine der meistbefahrenen Straßen in Köln und ein reiner Albtraum, wenn man die als Radfahrer oder Fußgänger überqueren will, einfach schrecklich ist. Darauf fahren darf man sowieso nicht. Ich glaube, das sind in jede Richtung 3 oder 4 Spuren. Und das sind mehrere Tunnels, die zum Beispiel die Innenstadt südlich vom Dom unterqueren, beim WDR-Gebäude, später nochmal ein Stück. Und in diesen Tunnels, die waren zum Teil, waren die einfach nur gesperrt. Zum Teil wurde da auch Teil der Veranstaltung in den Tunneln abgehalten. Da gab es einen Tunnelchor und ich bin durch diesen Tunnel gelaufen und habe mich schon nicht so richtig wohlgefühlt bei der ganzen Sache, weil man ist jetzt nicht über 20 Jahre in Köln und hat gelernt, von den Tunneln in Köln hält man sich fern, wenn man Radfahrer ist. Selbst wenn man eine Möglichkeit findet, da durchzugehen, da darf man nicht und das ist auch nicht gut, denn da die Angst, in so einem Tunnel zu ersticken an Kohlenmonoxid, die ist seit meiner Kindheit sehr groß, weil wir das ja auch schon gelernt haben, wenn wir im Tunnel sind, auf keinen Fall die Fenster aufmachen. Und die Angst, dass man da stehen bleibt im Tunnel, wenn dann auch mal Stau ist, die war schon immer, so ein Tunnel hat einem Respekt eingeflößt. Und die Vorstellung, im Tunnel aussteigen zu müssen, war nie schön. Und jetzt zu Fuß durch diesen Tunnel durchzugehen, hat mir irgendwie etwas Beklemmung in mir hervorgerufen. Vor allem, weil da direkt nach dem Tunneleingang eine riesen Menschenmenge stand. Und nicht nur stand, sondern sang. Tatsächlich, da war ein Tunnelchor aufgetreten und man kam dann nicht richtig durch, weil die halt den Weg versperrt haben und sangen da noch dazu die Capri-Fischer. Kennt ihr noch Dieter Krebs? Wenn auch bei Capri die flotte Lotte im Meer versinkt, ja, voll daneben. Ah. Und da singen die und man versucht da durchzukommen und hört hinter sich noch Bella, 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 Marie. Es war schrecklich, es war schlimm. Ich war froh, wie ich aus diesem Tunnel wieder ausgetaucht bin. Wie ich dann, das ist tatsächlich, dieser Tunnel hat mich auch am meisten geprägt von dieser ganzen Veranstaltung. Als ich dann später verlassen habe, bin ich nach Norden durch den anderen Tunnel dann durchgefahren, statt über ihn wegzufahren. Bin ich dann diesmal durch mit dem Fahrrad. So, jetzt stelle ich mich meinen Dämonen, bin durch den komplett leeren Tunnel unter dem WDR-Gebäude durchgefahren. Laut singend, alleine, Schlangenlinien fahrend und laut die Capri-Fischer singend. Wenn ihr mir es nicht glaubt, dann kennt ihr mich nicht. Doch, ja, tatsächlich habe ich das gemacht. Es war ein großer Moment für mich. So, entschuldigt bitte, ich brauche eine kurze Pause. Ich habe nämlich, wir haben vorhin, das ist die zweite Aufnahme heute und ich merke gerade, dass ich zwischen den Aufnahmen eine Toilettenpause hätte machen sollen. Ich habe nämlich gerade einen anderen Tunnelsturz hinter mir, den Sturz ins Kaninchenloch. Down the Rabbit Hole hatte ich gerade besprochen mit dem lieben Kai im Retrocast. Wenn ihr da die nächsten Tage mal reinschaut, dann hört ihr uns über den alten Disney-Film Alice im Wunderland reden. Eine der, ja, man weiß nie, wenn man in einen Kaninchenbau krabbelt, in ein Loch und dann durch die Erde durchstürzt, wo man am anderen Ende rauskommt. Ne? Wie Alice, die da einmal quer durch die ganze Erde durchfällt. Andere Löcher sind auch gefährlich. Schwarze Löcher, hinein, hindurch und darüber hinaus. Ewiges Leben, 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 Leben. So, jetzt muss ich aufs Klo. Ich bin gleich wieder da. La bella, bella Marie, pack die Koffer ein und bis morgen früh. Ich werde diesen Ohrwurm nie wieder loskriegen, ganz schlimm. So, ich bin wieder da. Jetzt muss ich gleich mal, abstreichen, was ich jetzt alles schon hatte, damit ich nichts vergesse. Nord-Süd-Fahrt, Alpen-Gardasee bei Untertunnel. Auch das Schwarze Loch ist hier notiert, obwohl es eigentlich nicht so ein richtiger Tunnel. Es ist ja das Schwarze Loch, das in dem Disney-Science-Fiction-Film, den ich ja auch wirklich liebe, wirklich mehr wie ein Tunnel, wie eine Röhre dargestellt ist, als es eigentlich tatsächlich astrophysikalisch der Fall ist. Aber auch da fliegt man in dieses Loch hinein und am anderen Ende findet sich, ja, was eigentlich? Das habe ich nie ganz verstanden. Aber das soll uns hier nicht weiter kümmern. Das ist die falsche Röhre. Die Bronson Caves hatte ich. Jawohl, Cave hatte ich. Mal schauen, was ich noch alles habe. Ja, echte, reale Tunnel. Ich bin mal vor Jahren durch den Fernwärmetunnel der Rheinenergie durchmarschiert. Da kann man unter dem Rhein durchgehen hier in Köln. 25 Meter Tiefe, ich habe auch gerade nachgeschaut, 461 Meter ist der lang. 25 Meter Tiefe, man geht erstmal so eine Metalltreppe lang runter und dann latscht man da durch einen 3 Meter Durchmesser Röhrentunnel auf so einem Gitterrost und ist da, ich glaube, nochmal so 5 Meter unter dem Rhein, unterirdisch. Geht das da durch? Es ist nicht sehr romantisch, dieser Tunnel. Es ist halt so ein Fernwärmetunnel mit Rohren und Beton. Froh, dass das Ding stabil gebaut ist. Man ist da auch mitten unter dem Rhein. Ist das eine Stelle, die markiert ist? Und wenn da gerade ein Schiff drüber fährt, dann hört man das auch. Ich kann mich nicht mehr erinnern, ob damals ein Schiff drüber gefahren ist, aber es war auch nachts, als wir da durch sind. Und am anderen Ende muss man dann diese Treppe wieder hochlatschen. Das ist schon etwas beklemmend da unten. Also so richtig wohl habe ich mich da nicht gefühlt. Klaustrophobisch allerdings auch nicht. Aber ja, aber hat man zumindest mal gemacht. Man ist mal durch den unterm Rhein durch. Das hat auch was. Was ich auch mal gemacht habe vor dem ich glaube, Amtsgericht hier im Agnesviertel kann man einen alten Luftschutzbunker besichtigen aus den 40er Jahren. Also besichtigen kann man den normalerweise nicht, der ist normalerweise abgesperrt. Das ist auf der Wiese davor, fällt ja gar nicht auf. Das ist einfach so ein Gitter im Boden. Das ist mit ein paar Schlössern und Fahrradschlössern, binden sie fest und bin einfach abgesperrt. Aber zum Tag des offenen Denkmals war der mal offen und besichtigbar und dann sind wir da durch. Ich und eine nette Begleitung und noch sehr viele andere nette Leute haben uns da durch diese engen Gänge und da durchgeschleust. Das ist schon sehr eng und sehr beklemmend, dieser Luftschutzbunker. Also es ist wirklich ein Loch im Boden, durch das man nach unten steigt. Und dann ist man sehr froh, wenn man da aus diesem Bunker wieder rauskommt und gibt da kein Schild, nichts, was darauf hinweist, wahrscheinlich auch mit der richtigen Annahme, dass da Leute nur einbrechen und das will man nicht. Aber das Interessante ist, die Abluftrohre ragen sehr weit über die Bodenfläche hinaus, damit bei Gasangriffen oder so, wo das Gas nach unten sackt, das Gas nicht durch diese Abluftrohre oder in den Bunker hineinragt. Und wenn ich mich richtig erinnere, sind die immer noch da. Wenn ich mich nicht total täusche, müssten das die zwei Fahnenmasten sein, die zwei alten verrosteten Fahnenmasten, die vor dem Gerichtsgebäude stehen. Ich bin gestern noch dran vorbeigekommen. Also kann mich irren, aber ich wüsste nicht, wo diese Rohre sonst da rauskommen sollten. Und die sind meiner Meinung nach, meines Wissens nach, sind die immer noch da. So, Was haben wir denn noch? Ach ja, Rabbit Hole, Alice im Wunderland. Ja, Kaninchenbauten. Das bringt mich zu dem Disney-Kurzfilm, den findet ihr auf Disney Plus. Burrow, also Bau, das englische Wort für Bau, ist ein wunderschöner, knuffiger, relativ neuer Zeichentrickfilm über ein Kaninchen, das sich einen eigenen Kaninchenbau anlegt, eine Höhle gräbt, nach so einem schönen kleinen Plan, den es vorhat, seine Höhle mit, so hier bin ich, Disco-Kugel und das ist der Plan. Eine Höhle mit Disco-Kugeln, das ist ganz wichtig für das Kaninchen. Nur dummerweise hat das Kaninchen lauter Nachbarn in anderen angrenzenden Höhlen, die alle viel tollere und geilere Höhlen haben und das Kaninchen schämt sich für seinen publiken kleinen Höhlenplan und will sich nicht helfen lassen und flüchtet die ganze Zeit, indem sich da durchs Erdreich buddelt und am Ende dann auf Grundwasser stößt und alles in Überflutungen, Überschwemmungen zu geraten droht. Und allein diese Querschnitthöhlen, ich liebe das ja, so Querschnitthöhlen und Gänge, die da gegraben werden. Und man sieht die ganzen Höhlen der anderen, des Maulwurfs, da sind Erdfrösche, da sind Mäuse. Es ist herrlich, sich das anzuschauen. Und man möchte wirklich bei jeder einzelnen Höhle mal auf Stopp, auf Pause drücken und sich das lang und breit anschauen. Das macht irrsinnig Spaß, das ist irrsinnig lustig und super knuffig. Schaut euch das an, Burrow, Burrow, ich weiß nicht, ob ich es jetzt gut ausgesprochen habe, auf Disney Plus, macht sehr Laune. Und dort kommt auch eine Figur vor, die ich auch aus zwei verschiedenen Quellen kenne, nämlich der Dachs. Der Dachs, den kennt man zum einen aus dem Wind, der Wind in den Weiden, ganz, ganz fabelhaft schön vorgelesen von Harry Rowold. Gibt auch viele Trickfilme, auch eine Disney-Trickfilm-Version, aber für mich ist das Hörbuch von Harry Rowold das absolute Nonplusultra. Und da gibt es auch diese eine Stelle, wenn der Maulwurf, eine der beiden Hauptfiguren, im Wald von plötzlich unerklärlichem Heimweh gequält wird und an die Stelle kommt, wo er früher gewohnt hat und seine alte Maulwurfshöhle wiederfindet. Und dann allein wie seine Höhle beschrieben wird, das ist so herrlich mit dem Vorraum und dem kleinen Brunnen und allem. Also es ist einfach nur wunderschön. Und später landen sie dann tatsächlich beim Dachs. Und die Höhle des Dachses ist noch viel fantastischer, viel größer und ein verzweigtes Stollensystem. Oh, großartig. Und das hatte ich im Kopf, als ich vor Jahren für Löwenzahn mal einen Kurzfilm, einen kurzen Trickfilm, so einen Erklärfilm auch über Dachse gemacht habe. Und da habe ich dann auch tatsächlich auch so einen Höhlenquerschnitt zeichnen, anlegen dürfen. Dachse, die Höhlen bauen und Dachse leben in so einem verzweigten Höhlen- und Tunnelsystem. Große Dachs-Sippschaften sind da untereinander sehr vernetzt. Und auch das hat mir sehr viel Spaß gemacht, diese Höhlen anzulegen. Ein anderer Maulwurf, um zum Maulwurf zurückzukommen, dessen Höhle im Querschnitt mich seit meiner Kindheit begleitet, das ist ein großes Comic-Poster, das so, ich würde sagen, 1,60 Meter hoch und 1 Meter breit, seit meiner Kindheit an der Wand hängt und mich bei allen meinen Umzügen begleitet hat. Eine Comic-Landschaft, ein tiefes Tal mit Wasserfall und Vögeln und Bäumen und allem wunderschönen, herrlich comichaften gezeichnet. In der Mitte ein rosa Dinosaurier und unten im Bild gibt es einen Querschnitt in der Landschaft. Und dort sieht man dann den Bau des Maulwurfs, der oben auf seinem Dach in der Sonne sich sonnt und ahlt. Und unten sieht man den Querschnitt seines Baus. Zur linken Seite das Bergwerk mit Lore und allem. Und zur rechten und zur anderen Seite seine Wohnung inklusive Weinkeller. Und in dem Weinkeller bricht gerade ein Bergarbeiter ein und schaut verdutzt auf die Weinflaschen. Das finde ich seit kühnster Frindheit einfach wunderschön. Und Höhlen im Querschnitt zu sehen, ist eh einfach etwas ganz, ganz Wunderschönes, ob das dann dieser Maulwurf ist oder der kleine Maulwurf aus der Sendung mit der Maus. Ich liebe das. Höhlen im Querschnitt bringt mich zu einem, ich streiche gerade mal meinen Plan ab, das lenkt mich immer ein bisschen ab. Ach ja, beim Buddeln müsste ich eigentlich auch noch an den Fantastic Mr. Fox, diesen tollen Stop-Motion-Film von Wes Anderson, denken. Da wird auch viel gebuddelt und gegraben, auch alles im Querschnitt. Auch immer Höhlen, denn auch Füchse buddeln, wenn sie entkommen wollen. Ja, ganz wichtig. Ich versuche das jetzt heute nicht allzu ausführlich werden zu lassen, aber es könnte trotzdem eine längere Folge werden, wenn ich das alles abarbeiten will. Ich muss das ein bisschen kürzer und zum Teil machen. Aber Höhle im Querschnitt bringt mich zu einer der ganz besonderen, wichtigsten Höhlen, nämlich der Bat-Höhle. Die Höhle, in der der Fledermausmann lebt. In Höhlen, man weiß nie, was für Tiere man findet. Dachse, Maulwürfe, Grottenolme, Gollums, von dem ich auch früher eigentlich immer dachte, als ich den Hobbit gelesen habe, der müsste eher wie ein Grottenolm aussehen, als wie ein grässlicher, hässlicher alter Hobbit. Oder eben Fledermäuse. Und die Bat-Höhle ist eine dieser fantastischen Höhlen, von der ich auch mal einen wunderschönen Querschnitt aus einer der ganz alten, frühen Batman-Comics, den ganz, ganz frühen, gab es mal in einem Nachdruck, in einem späteren Band, einen Nachdruck der alten Bat-Höhle, auch so richtig schön mit Querschnitt und was es so alles gab, hier der Trainingsraum, hier der Computerraum, der Trophäenraum in der Bat-Höhle, das sind ja Trophäen. Ich bin ohnehin, was Batman angeht, immer mehr auf die Comics fixiert als auf die Filme. Schon immer gewesen. Die Comics sind für mich immer das eigentliche Medium, in dem Batman existieren sollte. Und bei den Filmen bin ich irgendwann einfach ausgestiegen. Die haben mich aber nicht mehr so richtig gecatcht. Hm. Daher weiß ich zum Beispiel auch nicht, wie die Bat-Höhle so in den letzten paar Filmen eigentlich aussieht. Die ultimative Film-Bat-Höhle, das ist dann doch Es ist schon praktischer, wenn man zu zweit aufnimmt, da kann man immer wieder mal Pause machen, wenn der andere was sagt oder die andere. Aber die Bat-Höhle schlechthin, das ist die Tim Burton-Bat-Höhle. Ich glaube, auch aus dem ersten Film sieht sie nochmal geiler aus als dann später im zweiten. Ich glaube nicht, dass ein großer Unterschied ist. Ich bin mir jetzt nicht sicher. Aber die späteren Bat-Höhlen aus den nächsten beiden Filmen, die sehen nicht mehr so schön aus. Die sind zu flach, die sind nicht hoch genug. Aber die Tim Burton-Bat-Höhle, die ist hoch und tief, hat Schluchten, hohe Decken, Fledermäuse. Da fällt der Boden tief ab. Das ist schwarz und grau und düster. Ach, das ist einfach großartig. Und allein, ich bin mir gar nicht sicher, ob das in den Filmen das auch gibt, aber in den Comics sieht man das immer. Eine lange Treppe ohne Geländer, die vom Eingang der Bat-Höhle durch die Standuhr irgendwo in der Bibliothek in Wayne Manor nach unten in die Höhle geht. Und ganz häufig sieht das aus in den Comics, als ob das der einzige Zugang ist. In der 60er-Jahre-Zeichentrickserie gab es die Rutschstangen, mit denen die runtergerutscht sind. Und später bei den Tim Burton-Filmen gab es auch Rutschzugänge. Stimmt. Und später sowieso größere Rutschzugänge. Aber in den Comics sieht das manchmal so aus, als ob diese Treppe der einzige Zugang ist. Und dann denke ich mir, wenn Batman es eilig hat, muss er erst diese Treppe runterlatschen. Das ist ja möglich, wenn er so frühmorgens dann nach getanem Werk nach Hause kommt, dass er sich dann müde diese Treppe hochquält. Das ist irgendwie passend, das ist gut. Dann ist er oben angekommen, ist so richtig müde und kann sich aufs Bett legen. Aber wenn er dann nach unten, um aufzubrechen, erstmal diese Treppe runterlatscht, vielleicht ist das einfach nur die Treppe, die Alfred gerne benutzt, weil das seiner Würde als Butler, wenn er in die Bat-Höhle kommt, um Master Bruce eine Suppe zu servieren, eine Vichyssoise, die muss kalt sein. Ja. Aber die Bat-Höhle hat mich fasziniert. Ein Held, der eine Höhle besitzt als Hauptquartier, das war es einfach. Ich wollte auch eine Höhle haben als Kind. Ich habe mir als Kind Höhlen, wie das jedes Kind gemacht hat, unter der Bettdecke gebaut oder auf dem Sofa mit Sofakissen und Decken. Unter der Bettdecke war insofern cooler, weil es sich mehr nach Höhle angefühlt hat, war allerdings auch, wie mir gesagt wurde, gefährlich, weil man da keine Luft kriegt, wenn man zu lange unter der Bettdecke ist. Ich habe als Kind auf solche Dinge sehr geachtet. Keine Luft zu kriegen, da hatte ich schon einiges an Angst vor. Vor allem, weil man gemerkt hat, wenn man tatsächlich sehr lange drunter war und dann aus der Bettdecke rauskam, hat man schon gemerkt, wie schlecht die Luft unter der Bettdecke geworden ist. Ich kann bis heute nicht schlafen, wenn ich eine Decke über dem Gesicht habe oder das Kissen mir ins Gesicht drückt. Das kommt noch aus der Zeit. Die Luft war immer plötzlich so frisch, wenn man aus der Höhle auftauchte. Das ist halt auch etwas, was für mich dann auch zur Höhle gehört. Die Luft muss schlecht und stickig sein. Weswegen ich meinen Kindheitstraum, Höhlenforscher zu werden, wenn ich groß bin, dann wahrscheinlich doch nie. Also das nie wage. Also das ist der Grund. Nur das ist die schlechte Luft. Nicht etwa, dass ich, nein, ich bin nicht unsportlich. Ich kann durch Höhlen enge Gänge durchgreifen, um Gottes Willen, Höhlenforscher. Wie heißt das? Moment, ich hab's hier irgendwo. Das Wort heißt Speleologie, Höhlenforschung. Ich bin nie zum Speleologen geworden. Ich habe hier einen schönen Comic aus der Reihe Pauls Fantastische Abenteuer von Emile Bravo. Das ist ein Comic, so im Linie-Claire-Stil, würde ich sagen, um die Abenteuer eines Jungen namens Paul, der sehr, sehr schräge Abenteuer im Weltall, auf der Erde, mit unterschiedlichen Settings und Charakteren erlebt. Und im dritten Band, das ist der einzige Band, der komplett Science-Fiction-frei ist, weil keine Außerirdischen auftauchen, begeben sie sich in eine Höhle. Das ist eine ganz tolle Geschichte. Diese Höhlendarstellung ist sehr eindrucksvoll mit Stalagmiten, Stalaktiten, Unterwasserüberschwemmungen und ja, tatsächlich etwas, was wie ein Höhlenmensch aussieht, sich dann aber als Höhlenforscher entpuppt. Beinahe begraben heißt dieser dritte Band. Ja, Pauls Fantastische Abenteuer. Ohnehin eine sehr lesenswerte Comicreihe, die ich wirklich sehr empfehlen kann, von Emile Bravo, der auch ganz tolle Spirou-Comics gezeichnet hat, die aus der Spirou-Extra-Reihe zurzeit vor, während und ich glaube auch nach des Zweiten Weltkriegs in Belgien spielen. Lesenswert, wirklich, wirklich lesenswert. Sehr viel erwachsener, also auch Pauls Fantastische Abenteuer, sehr viel erwachsener, als man meinen möchte. So, ja, Höhlenforscher bin ich nie geworden. Man weiß ja nie, was man da findet. Wenn die Höhle groß genug ist, kannst du alles finden. Piratenschiffe können in großen Höhlen versteckt sein. Große Schiffe, jawohl. Und Höhlenwasserrutschen, gefährlich, gefährlich. Die Goonies. Oder tief unten in den Höhlen, man trifft da auf Grottenolme oder eben keine Grottenolme, auf Gollum. So eine Hobbit-Höhle ist ja etwas, eigentlich etwas sehr Heimeliges. Das fand ich auch beim Hobbit, als ich das gelesen habe und auch den Film gesehen habe und dann den Zeichentrickfilm gesehen habe, hat mich schon immer gefallen, wie die Hobbit-Höhlen dargestellt sind. Sie sind gemütlich. So eine Hobbit-Höhle verspricht Gemütlichkeit. Es ist kein kahles Loch, sondern eine schöne Höhle mit schön eingerichtet, mit runden Wänden und runden Türen. Und alles in Hobbit-Größe. Und das gefiel mir schon deswegen immer, weil Bilbo auf seinen Reisen ja später noch in andere Höhlen gerät. Nämlich zum Beispiel in die Höhle in den Bergen, die dann von den Trollen, nenne ich Trollen, von den Goblins geentert wird, durch die Rückwand. Und die Goblins, die dann die Zwerge und Bilbo in ihre Höhlenstollen weiter unten in den Berg verschleppen und Bilbo, der dann auf der Flucht vor den Goblins ich weiß gar nicht, ich werde, glaube ich, im Deutschen mit Orks zum Teil übersetzt, noch weiter nach unten in die Höhlengänge gerät und dort auf Gollum trifft. Und je weiter sie in diese Höhlen, nehmt Nachsicht mit mir, ich hätte vielleicht einmal drüber schlafen sollen, nicht nur aufs Klo gehen sollen zwischen den Podcast-Aufnahmen, aber es ist schon die zweite, aber ich war gerade so in Stimmung. Da muss man jetzt ein bisschen Abstriche machen. Die Verständlichkeit könnte leiden, denn mein Eichhörnchengehirn ist für sowas nicht gemacht. Zwei Aufnahmen hintereinander waren vielleicht doch etwas zu viel. Aber um wieder zu, Bilbo in der Höhle. Die Höhlen, in die Bilbo während der Reise gerät, die Höhle, in der die Trolle zum Beispiel auch ihre Schätze aufbewahren, oder die Höhle unter dem Berg, wo der Drache haust, wo Smaug haust. All das sind Höhlen, die sich extrem von seiner gemütlichen Hobbit-Höhle unterscheiden. Die Hobbit-Höhle, die Behausung, die behaglich ist, schön eingerichtet. Im Gegensatz zu der chaotisch eingerichteten Trollhöhle, wo die Trolle einfach nur alles, was sie geraubt haben, reingeworfen haben. Über die kahle Felsenhöhle, in der sie sich vor dem Gewitter flüchten, in die tiefere gelegenen Höhlen der Orks und Goblins, die bedrohlich sind und wimmeln von Feinden, von Goblins, oder dann noch tiefer unten im Berg, wieder kahl und karg und kalt und abweisend, kalter Fels, ein kalter See, ein unterirdischer See, in der dieses eklige Monster haust, dieser Gollum, der eine Gefahr ist, all das. Und dann später die Höhle unter dem Berg, im Palast unter dem Berg, im einsamen Berg, im ehemaligen Reich der Zwerge, wo der Drache auf seinem geraubten Schatz schläft und raubt und alles wieder, eine große Höhle mit Steinmetzarbeiten mittendrin, dieser Drache. Und all das in dem Kontrast zu der kleinen, gemütlichen Hobbit-Höhle. Und dieses Höhlenmotiv im Hobbit, das hat mich schon immer sehr, sehr fasziniert. Also so eine Höhle, wie gesagt, als Kind wollte ich in einer Höhle leben. Ich weiß nicht, wann dieser Wunsch aufkam. Ich wollte ja auch Höhlenforscher werden. Höhlen waren einfach was Tolles. Vielleicht kam er mit Ronja Räubertochter auf. Kennt ihr das bei Ronja Räubertochter, die Bärenhöhle? Im Film ist die nicht so beeindruckend. Ist einfach eine sehr schöne Höhle. Sie mussten halt nehmen, was sie vorfinden konnten. In diesem schwedischen Wald. Es ist schon eine sehr schöne Höhle, aber sie ist nicht so majestätisch wie im Buch. Im Buch ist es ein schmaler Grat auf einer steilen Felswand, der zu einem Plateau führt, das vor der Höhle liegt, und auf diesem Plateau ist ein Stein, der wie ein Tisch ist, und in die Höhle selber hat einen hohen Eingang in den Berg, in die Wand hinein. Das ist so eine Höhle, wie ich sie mir richtig vorgestellt habe. Die Illustrationen aus dem Buch, da war ich länger davor gesessen, in dem Roman selber, weil diese Illustrationen wunderschön waren und diese Höhle so etwas Unheimliches, Düsteres, Mysteriöses, hat ein großer schwarzer Höhleneingang. Und daraus haben die Rumpelwichte oder die Graugnomen sind hervorgequollen und sie mussten sie vertreiben und verjagen. Im Film ist es nicht so beeindruckend, dafür kommt im Film etwas sehr schön, sehr viel schöner zur Geltung als im Buch, nämlich die Höhle der Rumpelwichte, in die Ronja beim Skifahren durch die Höhlendecke, durch den Schnee einbricht und ihren Fuß nicht mehr hinausbekommt, und diese kleine Rumpelwichthöhle mit diesen kleinen dicknasigen Rumpelwichten, pfui, 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 wieso denn bloß? Was macht der Fuß da? Was macht der Fuß in der Decke? Pfui, pfui, wieso denn bloß? Das ist einfach wunderschön. Das sind so Höhlen, die schon wieder in ihrer Urigkeit einfach unglaublich gemütlich sind. Das sind nette Höhlen. Das sind Höhlen, wie stellt man sich die Höhlen von kleinen Trollwesen vor. Trolle gibt es aber auch noch andere, nämlich die Mumins. Die Mumins leben eigentlich nicht in einer Höhle, die leben in einem großen Haus, einem Turm, dem Muminhaus im Mumintal, aber auch dort gibt es eine Höhle, nämlich am Strand. Entdeckt Mumin, genauer gesagt Mumins Freund Schnüferl, eine große Höhle. Das ist für Schnüferl wichtig, dass er sie entdeckt hat, denn Schnüferl ist sehr darauf bedacht, dass Eigentumsverhältnisse geklärt sind, dass es seine Höhle ist. Und in dieser Höhle verbringen sie Zeit, wenn die Eltern der Meinung sind, die Kinder müssen jetzt mal aus dem Haus, es ist lästig. Geht Kinder, schlaft mal eine Zeit lang in der Höhle. Dann gehen die Kinder und schlafen ein, zwei Nächte in der Höhle, damit es zu Hause wieder etwas ruhiger wird. Aber in den Mumin-Comics von Tove Jonsson, die die Mumins nicht nur geschrieben, sondern auch gezeichnet hat, eine fantastische Illustratorin, wirklich, wirklich großartig. Und die hat in den 50ern Mumin-Comic-Strips gezeichnet. Herrliche, herrliche, wundervolle Comic-Strips. Und hat dort die Geschichten, die sie vorher in Romanform geschrieben hat, zum Teil nochmal neu, nochmal anders erzählt, nochmal ein bisschen was Neues dazu, manchmal auch komplett widersprochen. Zum Beispiel gibt es der erste Mumin-Roman, der handelt von Mumin und seiner Mutter, die nach der großen Flut auf der Suche nach einem sicheren Ort sind und auch auf der Suche nach dem Mumin-Vater, der im Mumin, der für seine Familie ein Haus gebaut hat, aber sich selber aus den Augen verloren haben. Dann finden sie sich wieder und das Mumin-Haus ist von der Flut ins Mumintal geschwemmt worden und so weiter. Aber am Anfang ist eben Mumin zusammen mit seiner Mutter unterwegs. In den Comics ist Mumin alleine, komplett alleine am Anfang und trauert und ist bedrückt und niedergeschlagen, weil er keine Familie hat. Und er findet dann seine Eltern, als er beschließt, er geht jetzt ins Meer, er geht ins Wasser, er begeht Selbstmord, kann aber dummerweise scheinbar nicht untergehen, zieht aber auch zum Selbstmord, wie es sich gehört, für einen Mumin. Das sind ja auch Trolle, die sehen eigentlich aus wie flauschige, weiße, pummelige Flusspferde, aber es sind tatsächlich Trolle, die eigentlich sonst keine Kleidung tragen, es sei denn, sie gehen baden. Und Mumin, der tatsächlich so etwas wie Selbstmord begehen will, weil er so verzweifelt ist, zieht vorher auch eine Badehose an, wenn ich mich richtig erinnere. Und dort trifft er dann auf ein Ruderboot mit netten Leuten, die ihn da rausziehen, die sich dann als seine Eltern herausstellen. Und mit denen lebt er dann zusammen in dem Haus, das in dem Comic auch Mumin selber gebaut hat. Und der Mumin-Vater, Mumin-Papa, dem wird das irgendwann zu viel. Dieses bürgerliche Leben, das sich für einen Mumin-Papa natürlich eigentlich geziemt, ist für ihn aber auch wiederum einschränkend. Und wie das normalerweise Kinder machen, der Mumin-Papa läuft davon. Zusammen mit der Mumin-Mama laufen sie davon und leben in der Höhle. So wie das eigentlich Kinder machen, so wie das bei Ronja Räubertochter, Ronja und Dirk machen. Sie laufen von zu Hause weg und leben in der Höhle. Bei den Mumins sind das die Eltern, die von zu Hause weglaufen, um in der Höhle zu leben. Und Mumin bleibt dann zu Hause und grämt sich. Der grämt sich überhaupt sehr häufig, gerade wenn seine Eltern wieder was Dummes machen. Und die leben dann in der Höhle. Und weil dem Mumin-Papa ein Goldschatz auf dem Kopf fällt, leben sie da in ziemlichem Luxus und sind meistens auch ziemlich betrunken. Das gehört bei den Mumins, beim Mumin-Papa auch gerne mal dazu, dass er gerne trinkt und da in der Höhle lebt. Ich finde das faszinierend, dass die Rollen so umverteilt sind. So, was haben wir denn hier? Auf meiner Höhlenseite ist gar nicht mehr so viel übrig. Da steht Miraculix-Höhle. Wusstet ihr, dass bei Asterix, im ersten Asterix-Band, Miraculix, der Druide, noch in einer Höhle gelebt hat? Es ist nicht ganz klar, ob die Höhle im Dorf ist oder im Wald oder ob ein Teil des Dorfs in den Wald hineinragt, aber Miraculix lebt am Anfang im ersten Band noch in einer Höhle. In späteren Bänden hat er dann ein Häuschen im Dorf mit einem Taubenschlag. Aber diese Höhle, die fand ich toll, als ich den Band gelesen habe. Und das war auch einer der ersten Asterix-Bände, den ich tatsächlich gelesen habe. Und das fand ich später immer ein bisschen schade, dass der nicht mehr in dieser düsteren, geheimnisvollen Höhle, wo das Licht auch so starke, unheimliche Schatten wirft, dass Miraculix aus dieser Höhle ausgezogen ist. Tja, kann man nichts machen. So ein Eigenheim ist dann doch schöner. Hat er sich wohl gedacht, lässt sich wahrscheinlich leichter beheizen als so eine Höhle. Die ist ja dann doch eher feucht und klamm. So, mal schauen, was auf meiner Karte hier von Asterix führt eine, von Miraculix Höhle führt ein Pfeil zu Asterix und dieser Pfeil führt über Tutanchamun zu Gräbern. Denn Asterix und Kleopatra in dem Comic haben Miraculix, Asterix und Obelix ja bekannt, eine Pyramide besichtigt. Und auch hier haben wir sehr viele Tunnels und Grabkammern. Das ist jetzt nicht direkt unterirdisch, weil es ja im Inneren der Pyramide ist, die überirdisch ist. Aber diese Tunnel haben natürlich auch etwas sehr Tunnelhaftes, was mich dann wiederum an die Grabkammer von Tutanchamun erinnert, mit der ich mich in letzter Zeit etwas beschäftigt habe, durch die Doctor Who-Episode Tomb of the Cybermen. Bei Doctor Who müsste es bestimmt auch irgendwelche unterirdischen Tunnel geben. Ich glaube, da gibt es so einiges. Ja, da, vielleicht fällt mir da noch gleich noch was ein, spontan. Und ja, Tutanchamun bringt mich an Gräber. Ich stand neulich mal wieder an einem offenen Grab. Heute kann ich nicht direkt lachen darüber, aber vor ein paar Wochen hat mich das echt fertig gemacht. Gräber, Friedhöfe. Ich bin eigentlich gerne auf Friedhöfen. Der Kölner Nordfriedhof ist eigentlich ein sehr schöner Waldfriedhof. Also zumindest es ist ein sehr grüner Friedhof mit sehr vielen Bäumen und sehr viel Waldanteil und auch so ein Friedwald mit so kleinen Steinen, also mit so Wackersteinen, auf denen die Namen eingraviert sind, was ich persönlich sehr viel schöner finde. Also ich habe da eine sehr große Schwäche dafür. Und vor ein paar Wochen ist ein Freund von mir beerdigt worden, was mich ziemlich unvorbereitet getroffen hat, weil ich den schon sehr lange nicht mehr gesehen habe und erfahren habe, dass in der Zeit, in der ich ihn nicht gesehen habe, scheinbar eine Krebserkrankung ihn ziemlich hart getroffen hat und er da vor kurzem daran gestorben ist. Und das musste ich auch erstmal verdauen. Dann bin ich da auf die Beerdigung gegangen und obwohl es eine sehr angenehme, sehr unreligiöse und sehr unkonventionelle Beerdigung war und es auch kein großes, offenes Grab war, sondern eben ein kleines Grab, in dem die Urne versenkt wurde, weil das dann eben auch nur so ein Friedwaldgrab war, stand ich dann plötzlich auch vor diesem offenen Loch. Und das ist etwas, das offene Grab, das macht mich fertig. Es tut mir leid, wenn das jetzt hier gerade ein bisschen absackt, die Stimmung, aber ist ja jetzt auch durch. Bis dahin konnte ich meine Gefühle noch einigermaßen im Zaum halten. Schon einfach, weil ich den Friedhof sehr gut kenne und mich auf dem Friedhof selber nicht unwohl gefühlt habe. Aber in dem Moment, wo ich vor diesem Loch stand, und es war ein viel zu kleines Loch, also ich finde es ja schon schlimm, an großen, offenen Gräbern zu stehen und dann Erde auf den Sarg zu werfen. Allein, dass da ein Mensch, den man vor kurzem noch gekannt hat, der vor kurzem noch gelebt hat, der noch da war und jetzt auf einmal nicht mehr da sein soll. Und dann ist da der Sarg, in dem der Mensch drin liegt, aber das ist er nicht mehr. Ich schaffe es auch nicht, mich an Friedhöfen an die Person zu erinnern, weil ich ja in der Regel bis auf meine Oma nie mit den... meine Oma ist aus meiner Familie von allen Verstorbenen die einzige Person, mit der ich jemals auf dem Friedhof, die einzige bislang verstorbene Familienmitglied, mit dem ich jemals auf dem Friedhof war und mit der Oma ziemlich häufig, mit der anderen zum Beispiel nie. Das heißt, für mich ist die Erinnerung auf dem Friedhof zur Erinnerung an einen Verstorbenen auf den Friedhof zu gehen, ist für mich total fremd. Ich erinnere mich dort, wo ich die Leute gekannt habe, an die Verstorbenen, die mir fehlen. Und wenn ich dann da auf dem Friedhof bei der Beerdigung bin, wo ich eh schon sehr damit kämpfen muss, dass meine Gefühle nicht mit mir durchgehen, weil das in den letzten Jahren für mich eh zu einem großen Problem geworden ist, so die Gefühlskontrolle, und dann plötzlich an dem offenen Loch stehe, das halt dann auch noch so grün ausgekleidet ist, und dann Erde auf den Sarg werfen muss, der Sarg macht mich fertig. Das ist schlimm, aber tatsächlich war dieses kleine Loch auf eine andere Weise fast noch schlimmer, denn es war einfach nur ein kleines Loch. Es war ein viel zu kleines Loch, als dass da der ganze Freund reingepasst hätte. Das war für mich in dem Moment so unvorstellbar, dass ich vor diesem kleinen Loch stehe und in diesem kleinen Loch, da war nichts. Ich konnte auch in dem Loch nichts erkennen. Es war zu dunkel. Ich wollte auch nicht reinschauen. Und das war ein ganz, ganz, ganz schlimmer Moment. Ich musste dann auch recht schnell die Beerdigung verlassen, weil ich sonst echt da noch zusammengeklappt wäre. Das ist leider bei Beerdigungen bei mir auch immer wieder der Fall. Ich habe eine Woche später schon die nächste Beerdigung gehabt. Da war es dann mein Großonkel, bei dem das nicht ganz so plötzlich und überraschend kam, aber kein bisschen weniger schmerzhaft war sein Tod. Der ist, und das glaubt ihr mir wahrscheinlich eh nicht, der ist tatsächlich 101 geworden. Und trotzdem kam der Tod komplett überraschend, weil der eigentlich immer noch da war. Bis zum Schluss war der ziemlich da. Der hat nicht mehr viel gehört, aber ansonsten war für seine 101 war der noch da. Ich habe den kurz vor Ostern noch besucht und jetzt auf einmal ist er weg und dann steht man da auch schon wieder vor einem Grab. Diesmal war es ein Urnenfach, ein Schließfach, was ich irgendwie noch schlimmer finde auf eine gewisse Weise, aber andererseits weniger bedrückend. So, vor so einem Urnenfach zu stehen, hat mich emotional nicht so fertig gemacht, wie vor einem offenen Grab, vor einem Loch im Boden zu stehen. Aber andererseits, eine Urne, die da einfach in so einem Schließfach weggeschlossen wird, das widerspricht auch irgendwie diesen Gedanken von Asche zu Asche, Staub zu Staub, in der Erde, in die Erde zurückgehen, obwohl ich wirklich kein religiöser, spiritueller Mensch bin, wirklich gar nicht. Ich bin durch und durch Atheist, aber irgendwas daran fühlt sich für mich richtig an, einen Toten, einen Verstorbenen in der Erde zu begraben und nicht in ein Schließfach zu stellen, auch wenn es nur die Asche ist, dann schon eher Seebestattung oder ich weiß es nicht. Also wenn ich in dem Moment, als ich da hier auf dem Kölner Nordfriedhof vor diesem Loch stand und das als Höhleneingang gesehen hätte, als ein Loch, ein Eingang in eine Höhle, in eine Unterwelt, ich weiß nicht, ob mir das gut getan hätte, aber möglicherweise hätte das mein Eichhörnchengehirn in dem Moment abgelenkt und auf andere Impulse gebracht. Eichhörnchengehirn ist die Bezeichnung für ADHS. Nur, falls ihr euch da fragt, was das soll. Das hätte mich wahrscheinlich in dem Moment abgelenkt und gleichzeitig hätte mir das ein wahnsinniges Schuldgefühl verpasst, weil ich mich dann ohnehin schuldig gefühlt habe, weil ich den Freund schon so lange nicht mehr gesehen hatte und das alles nicht wusste. Und so ein frivoler Gedanke auf einem Friedhof bei einer Beerdigung, das hätte mich dann erst recht fertig gemacht. Aber es hätte mir vielleicht geholfen, nicht einfach nur vor diesem Loch zu stehen, das ins Nichts geführt hat. Das ist ein Loch, ein Tunneleingang, der in ein Nichts geführt hat. Ein Grab. Das geht nirgendwo hin. Hätte das in die Unterwelt geführt, Orpheus in der Unterwelt. Auch Herakles ist mal in die Unterwelt gestiegen. Für die Griechen war das Jenseits nicht ein Himmel, sondern eine Unterwelt. Die haben sich das Leben nach dem Tod als düster, dröge, traurig, freudlos, kalt vor allem vorgestellt. Die Griechen haben sich das Jenseits unter der Erde, in der Unterwelt vorgestellt. Da gab es keinen schönen Jenseitsgedanken, kein Paradies, sondern mit dem Tod war es vorbei und nach dem Leben ist das Leben nach dem Tod in der griechischen Antike, in der Vorstellung, ja, wie eine immer ewig währende Strafe. Man steigt in die Unterwelt. Orpheus ist in die Unterwelt hinabgestiegen, um seine Frau daraus zu retten. Auch Herakles musste in die Unterwelt steigen. Ich weiß nicht, um wen zu holen, zu suchen oder was ist eine seiner Aufgaben, glaube ich, gewesen, die er erfüllen musste. Das hätte mich in dem Moment vielleicht beschäftigt und das hätte mir was Poetisches gegeben, indem ich darüber nachgedacht habe. Vielleicht hätte es aber auch alles nur noch schlimmer gemacht. Ich weiß es nicht. Ganz ehrlich, Gräber, da dann Dann doch lieber, ich streiche jetzt mal Friedhof hier durch auf meinem Zettel. Gut, dann doch lieber Gräber oder Grabstätten so, oder Tunnel wie der Tempel des Todes oder das Grab. Oder ich weiß nicht, sind das Gräber? Ist das ein Grab, das Indiana Jones im ersten im Jäger des verlorenen Schatzes besucht? Ich weiß es gar nicht. Was ist das eine? Also es ist auf jeden Fall unterirdische Tunnel mit dem Felsquader und Statue austauschen. Aber Grab ist es, glaube ich, nicht. Und Tempel des Todes ist ja auch kein Grab, das sind Tempel, aber auch mit sehr, sehr vielen schönen Tunneln. Toll, die mich tatsächlich in ihrer Art sehr an den an um jetzt kommen wir zu etwas Schönerem, Fröhlicherem wieder zu dem Tunnel im Gardaland. Das ist ja habe ich vielleicht schon mal erzählt, die italienische Variante des Fantasia Parks oder des Disneylands. Ich war eher an Disneyland angelegt, vor allem an Disneyland, denn es gab im Gardaland eine Eisenbahn, die durch einen langen Tunnel fuhr, und das war der Tunnel von Schneewittchen. Dieser Tunnel fuhr ganz lang durch die Bergwerke der sieben Zwerge von Schneewittchen. Und wie im Film, Das ist überhaupt eine wunderschöne Stelle, wenn die Zwerge im Schneewittchen im Bergwerk nach Diamanten klopfen und dabei singen sie Hi ho, hi ho. Nee, warte, das stimmt gar nicht. Hi ho singen sie, wenn sie nach Hause gehen. Aber im Tunnel im Gardaland sangen sie tatsächlich Hi ho. Das war eines unserer Familienlieder. Im Film singen sie wie dick, wie dick the whole day through. Ich weiß nicht, wie das auf Deutsch war. Und erst wenn die Bergwerkskuckucksuhr, glaube ich, klingelt, dann können sie nach Hause. Und hi ho, hi ho. Wir sind vergnügt und froh. Oder it's home from work we go. Und dieser Zwergestollen-Tunnel, das war für uns immer das große Highlight, bis dann irgendwann scheinbar Disney darauf kam, wahrscheinlich zu klagen oder mit Klage zu drohen, und sie die Disney-Zwerge aus dem Tunnel entfernen mussten und dann da irgend so ein kitschiges, weiß nicht was, was gemacht haben. Das hat mir nicht mehr so gefallen. Aber ein Bergbautunnel, also eine Rekonstruktion, kann man auch in der Rhön besichtigen, nämlich am Rotsee, wo es diese unglaublich leckeren geräucherten Forellen gibt. Wenn ihr geräucherte Forellen mögt und ihr kommt mal in die Rhön zum Wandern, fahrt zum Rotsee. Das ist brachial lecker, die Forellen dort. Sowas Gutes findet man sonst nicht so schnell. Und dort kann man auch einen Bergbautunnel besichtigen. Hörst besichtigen, der ist einfach ein Bergbautunnel nachgebaut, der ist offen, man kann da so das Licht einschalten und da durchgehen und am anderen Ende die Treppe hochgehen, dann hat man sich den Anstieg zum Parkplatz etwas leichter gemacht. Und dieser Tunnel ist auch sehr faszinierend, der ist mit Holz ausgeschlagen, sehr schmal, sehr eng, sehr hoch genug, dass man sich den Kopf nicht anstößt. Ich bin mir ziemlich sicher, dass die Bergbautunnel früher nicht so hoch waren, aber da kann man auch durchgehen. Ein ganz ähnlicher Tunnel habe ich mich erinnert, das fällt mir jetzt gerade ein, wo war denn das? Irgendwo bei Garmisch gibt es eine Schlucht. Der Fußweg führt auch immer wieder durch Tunnels durch. Und man muss sehr aufpassen, dass man sich da nicht den Kopf anstößt. Das kann sehr schnell passieren. Und vor allem, man sollte sehr aufpassen, wo man hintritt. Das ist alles sehr feucht und sehr nass, weil da sehr viele Wasserfälle sind. Und ich überlege, wie diese Schlucht heißt. Man muss da höllisch aufpassen, das geht auch die ganze Zeit durch Tunnel durch. Sehr, sehr, sehr schön. Falls ich, das fällt mir nicht ein, aber wenn ihr mal Urlaub irgendwo in der Nähe von Garmisch-Partenkirchen macht, sucht mal nach, ich weiß nicht, welche Schlucht oder Klamm das ist, aber das findet man dann da auch. Mal schauen, was habe ich hier denn noch? Gletschertunnel steht hier. Tatsächlich war ich mal in so einem vor Jahren auf einer Skifreizeit, und jetzt weiß ich leider nicht mehr, ob das in Österreich oder der Schweiz war. Wir waren dort zum Skifahren, es war April und eigentlich kein Skiwetter mehr. Also sind wir in ein Skigebiet gefahren, wo das Skigebiet so hoch war, dass es oberhalb der Schneegrenze lag. Das heißt, man fuhr da mit der Gondel hoch und hat dann auf dem Gletscher, konnte auf dem Gletscher Skifahren, wo immer Schnee lag. Und dort oben auf der Station, und ich bin mir nicht sicher, ob es Österreich oder Schweiz war oder wo, weil ich es echt nicht mehr weiß, aber dort konnte man dann, war in den Gletscher hinein ein großer Tunnel geschlagen. Der war nicht lang, da ist man einmal rein und auf der anderen Seite wieder raus, hat so einen Bogen gemacht. Wie breit wird der gewesen sein? Ich würde mal so sagen, im Durchmesser 3 Meter, 3 Meter breit, 3 Meter hoch, wahrscheinlich 2,50 Meter oder 2 bis 3 Meter und halt ins Eis geschlagen. Und das war toll. Boah, das war geil, in diesen Tunnel hineingehen und die Eiswände um sich herum zu sehen. Und das Licht, das in diesem Tunnel war, das war enorm. Das war ein ganz, ganz, ganz tolles Gefühl. Wahnsinn. Wow. Tja. Ich habe jetzt schon fast alles durchgestrichen. Jetzt fällt mir noch hier Geheimgänge. Ja, wie gesagt, der Tunnel, den ich damals gegraben habe. Ich wollte ja damals tatsächlich einen Tunnel graben. Ich hatte auch vor, von meinem Zimmer aus den Tunnel, den ich da im Garten oberhalb des, also beim Komposthaufen, das war auch das andere Ende vom Garten. Also ich hätte mich unter dem ganzen Garten durchgraben müssen. Ich war da fest überzeugt, dass ich das schaffe, unter dem Haus durch, unter dem Garten, die ganze Strecke. Das war ja klar, dass das geht. Das war einfach, weil ich kannte das ja, die ganzen Sträflinge, die sich immer wieder Tunnel aus ihren Zellen gegraben haben, die Daltons, mit Löffeln haben die das gemacht und Tunnel haben die sich gegraben. Also war mir vollkommen klar, so einen Tunnel zu graben, das ist doch geht, das ist einfach, das ist machbar. Als ich herausgestellt habe, dass es sehr schwer war, diesen Tunnel zu graben, hat mich dann doch irgendwie irritiert, aber ich hatte ja auch noch nicht den Graf von Monte Cristo gesehen, wo das dann erstmal sehr viel realistischer wurde, wie schwer es ist, so einen Tunnel zu graben. Auch einer der berühmten Tunnel, die mich in meiner Kindheit, dann späteren Kindheit begleitet haben, den hatte ich dann später gesehen, der Tunnel, den Edmond Dantès im Château d'If zusammen mit dem Abbé Faria gegraben hat. Tolle Tunnelgrabszenen. Ähnlich realistisch, ich weiß nicht, ob es real ist, aber ähnlich realistisch hier, kennt ihr gesprengte Ketten? Gesprengte Ketten? Nee, doch, ich weiß gar nicht. The Great Escape heißt der Film auf jeden Fall. Das ist dieser Film, der im Zweiten Weltkrieg in einem deutschen Strafgefangenenlager spielt, wo in dem die Alliierten, Escape-Artists, die Fluchtkünstler, versuchen aus dem Lager zu entkommen, groß angelegt, als ein großartiger Film, einer riesen Starbesetzung. Und Charles Bronson ist einer der Tunnelgräber. Diese Tunnels, die da gegraben werden, die sind wirklich bedrückend schmal. Die werden auf Dresinen, auf so Wägen, auf den Schienen entlang gefahren und diese Tunnels sind gerade groß genug, dass da ein Mann liegend auf diesen Schienenwägelchen entlang fahren kann. Wirklich bedrückend. Und auch Charles Bronson hat ähnlich wie Hawkeye muss er mit seiner Klaustrophobie kämpfen und mit dem Umstand, dass dieser Tunnel immer wieder einstürzt und er da regelmäßig unter diesem Tunnel begraben wird. Eine ganz, ganz, ganz schlimme Vorstellung, eine ganz schlimme Situation. The Great Escape hatte ich zu dem Zeitpunkt, als ich meinen Tunnel gegraben hatte, noch nicht gesehen. Denn wie gesagt, ich war felsenfest davon überzeugt, dass ich das kann, den Tunnel unterm Garten und unterm Haus durchzugraben. So. Und dann war mir schon klar, dass ich im Keller rauskam. Aber im Keller gab es auch eine Stelle, da war mal so eine Sickergrube und die im Boden, die Tür war dann irgendwann versiegelt worden. Man sah sie aber noch und es gab noch den eisernen Griff, konnte man als Kind immer schön spielen, aber man konnte diese Tür nicht öffnen. Und ich habe mir natürlich immer vorgestellt, dass es dort runter in einen Geheimgang geht. Und diesen Geheimgang wollte ich dann von der anderen Seite treffen, wenn ich mich da durch den Garten, unter dem Garten durchgegraben habe. Aber eigentlich wäre es mir natürlich viel lieber gewesen, ich hätte einen Geheimgang in meinem Zimmer gehabt. Am Anfang in meinem Schrank, weil das war klar, da fangen Geheimgänge gewöhnlich an, im Schrank, der dann irgendwie durch die Wand durch, runter in den Keller und dann dort in den Geheimgang. Und dann, ich hatte da feste Pläne. Ich hatte Pläne und sie sind an der Realität gescheitert. Aber ich habe tatsächlich gegraben. Ich habe nicht nur geplant, ich habe gegraben. Ich habe den Tunneleingang gegraben und in meiner Erinnerung war der sehr tief, dieser Tunneleingang. Der war also so kinderbreit, wird der auf jeden Fall gewesen sein. So, ich weiß nicht, so ein halber Meter breit im Durchmesser und bestimmt 30 Zentimeter tief. Also auf jeden Fall war es tief genug, dass da schon ein richtiges Loch da entstanden war, was meinen Eltern auch nicht so richtig gefallen hat. Aber es ist auch nie aufgefüllt worden, das Loch. Das ist halt einfach irgendwann im Laufe der Zeit durch Erosion zu einer Mulde geworden. Aber das war mein persönlicher Tunnel, den ich gegraben habe. Mit wie sich's gehört, mit Spitzhacke und Schaufel. Das weiß ich noch. Das einzige Mal, dass ich irgendwas mit einer Spitzhacke, wieso wir eine Spitzhacke hatten, weiß ich auch ehrlich gesagt nicht. Aber wir hatten eine in unserer Holzlege, wahrscheinlich noch vom Opa. Und mit dieser Spitzhacke und der Schaufel und der Schippe habe ich... Nee, es hat keine Spitzhacke. Doch, wir hatten eine Spitzhacke. Ich hatte mir einen Spaten, um Erde aufzustechen und eine Schaufel, um das rauszubuddeln. Und das habe ich, da habe ich gegraben, jawohl. Einen Geheimgang unter dem Garten hindurch. Weil ich erfahren hatte, dass es nämlich im Schloss Werneck, das ist ein altes Barockschloss, erbaut von Balthasar Neumann und heute, was heißt nicht nur heute, schon seit sehr, sehr, sehr langer Zeit ist es ein Krankenhaus. Dort hat auch der Dr. Gutten praktiziert, der damals in Ferndiagnose den bayerischen König Ludwig für verrückt erklärt hat und dann mit ihm zusammen im Starnberger See abgesoffen ist. Und nach diesem Dr. Gutten ist in dem Werneckischen Schlosspark ein Weg benannt. Das dürfte der einzige Weg sein, der nach diesem Professor Dr. Gutten benannt ist. In Bayern kommt das quasi einem Sakrileg nahe. Der hat den König Ludwig für verrückt erklärt. So jemand muss aus der Geschichte getilgt werden, in Bayern zumindest. Auf jeden Fall stammte der aus Werneck. Und es ist bekannt, dass es auch unter dem Schlosspark durch einen unterirdischen Gang gibt, der irgendwo im Schloss seinen Ein- oder Ausgang findet. Wenn man weiß, wo der Eingang im Park ist, auch hinter dem Waldfriedhof, der auch zum Park gehört, dann findet man den auch. Man kommt nur nicht rein, weil der, wie sich's auch gehört, vernagelt und verrammelt ist. Also, aber ich wusste, das hat mich als Kind auch fasziniert, dass es dort einen Geheimgang gibt. Und so einen wollte ich auch haben. Im Wald, noch dazu im Wald fing der an. Das heißt, im Wald, es ist halt der Teil des Parks, der Parkwald, wo es dann so einen Hang nach oben geht. Schon ganz schön. Also es gibt in diesem Parkwald auch Rehe. Der ist gar nicht so klein. Es ist also schon ist ein schöner Park, der Werneckischer Schlosspark. Und da gibt es den Geheimgang. Und eben diesen Geheimgang wollte ich nacheifern. Höhlen. Ach, die Betthöhle. Da fällt mir ja eine andere Höhle ein. Nicht nur Helden haben Höhlen, auch Schurken. Denn... Wer hat eine Höhle? Der Räuber Hotzenplotz. Das hat mich als Kind, das dürfte auf jeden Fall noch lange vor meiner Begeisterung für die Bat-Höhle entstanden sein, denn Batman habe ich relativ spät erst kennengelernt durch die Tim Burton-Filme und auch danach kamen erst die Comics bei mir. Aber vorher kannte ich natürlich den Räuber Hotzenplotz. Wir haben die Hörspiele auf Schallplatte gehabt, wir haben das Buch gehabt, wir haben die Filme gesehen mit Gerd Fröbe, da gruselt es mich immer noch, das ist ganz schlimm. Den zweiten Film mit, habe ich jetzt vergessen, da ist der Räuber Hotzenplotz eher untypisch besetzt, hat aber auch seine Räuberhöhle mit dem Geheimgang im Wald unter einem künstlichen Ameisenhaufen. Das fand ich auch sehr faszinierend, dass der Räuber Hotzenplotz in einer tatsächlichen echten Höhle lebt. Jawohl, die Höhle, da ist sie wieder. So, Was habe ich hier noch? Nichts mehr. Da steht jetzt noch Spielplatz. Die ganze Zeit starrt mich an und ich überlege schon die ganze Zeit, warum ich Spielplatz da drauf geschrieben habe. Ich glaube, das spielt auf eine Episode aus meiner Kindheit an. Es gibt in Werneck einen Spielplatz an der Wern. Die Wern ist ein kleiner Bach. Und der Spielplatz liegt an der Wern und es gibt da einen Abwasserkanal, also ein Abwasserrohr, das groß genug ist, dass man da als Kind durchkriechen konnte, vom Spielplatz runter zur Wern. Zur Wern hin war dieses Rohr offen. Man konnte also da unten in dieses Rohr hineinkriechen, man kam aber am Spielplatz nicht raus, weil da ein schwerer Gullideckel einfach obendrauf war. Ich bin mir auch nicht sicher, ob das Rohr unter dem Spielplatz durch noch irgendwo anders hinkriegen. So weit bin ich dann nie reingekrochen, weil ich mich dann immer sehr gefürchtet habe. Aber dieser Gang, der da unter dem Spielplatz zur Wern, der war schon spannend. Und wir haben da viele verbotene Dinge an diesem Höhleneingang an der Wern gesehen. Vor allem, weil man nämlich, wenn man sich da unten vor diesen Höhleneingang gekauert hat, konnte man nicht gesehen werden von den Häusern auf der anderen Seite der Straße des Spielplatzes. Und dann konnte man da verbotene Dinge machen, wie ich. Keine Ahnung mehr, was wir gemacht haben. Ich glaube, wir haben einmal ein Feuerchen gemacht. Was mir sehr unheimlich war, weil ich Feuer nie so gemocht habe. Aber da wurden Dinge Doch ja, wir haben ein Feuer gemacht und der Rauch zog dann in das Rohr hinein und durch den Gullideckel nach oben raus. Und da haben wir es total mit der Angst bekommen, weil dieser rauchende Gullideckel ja uns hätte verraten können. Und dann sind wir ganz schnell weggerannt. Es konnte nichts passieren. Das Feuer war. Es ist nichts passiert. Also ich kann mich nicht erinnern, dass es mal eine Feuersbrunst an der Wern gab. Aber wir haben das Feuer nicht auf der Wiese davor, sondern in dem Rohr gemacht. Also da konnte nichts anbrennen. Das war Beton. Hoffe ich jetzt einfach mal. Oh mein Gott, was ist denn das? Oh nein, Kindheitsverbrechen. Ach du meine Güte. Ja, Höhlen, was macht Höhlen eigentlich so faszinierend? Ich habe das ja schon gesagt, der Eingang in die Unterwelt. Man weiß nie, was man am Ende der Höhle findet. Wo die Höhle, wo der Tunnel hinführt. Was am Ende des anderen Ende des Tunnels ist. Ein Licht oder nur ein entgegenkommender Zug. Der Rückkehr, die Rückkehr in den Mutterleib. Ja, das muss man natürlich auch, das ist ganz wichtig. Wenn man über Tunnel und Höhlen redet, muss man auch über die Rückkehr in den Mutterleib, über das Ödipale reden. Das ist ganz wichtig. Wenn man allerdings bei Tunnel und Höhlen und die Rückkehr in den Mutterleib redet, dann kommt man ganz, ganz praktisch auf andere menschliche Höhlen und Tunnel, über die ich jetzt hier nicht rede. Es könnten Kinder anwesend sein oder Damen. Nein, Damen wissen ja Bescheid über derlei Tunnel und Höhlen. Aber Kinder vielleicht noch nicht und das muss jetzt nicht sein. Nee, derlei Gedanken macht ihr euch jetzt bitte selber. Ihr seid hoffentlich erwachsen und wisst, welche Tunnel und Höhlen ich meine. Und ihr könnt mir Kommentare dazu schreiben. Wollt ihr das machen? Schreibt mir Kommentare. Schreibt mir ob ihr der Meinung seid, dass das die blödeste und nutzloseste Folge ist, die ich jemals hier im Sumpf gemacht habe. Es ist durchaus möglich. Ich halte das für eine reale Möglichkeit. Oh mein Gott, dieser Husten. Ich muss jetzt noch was trinken. Ich habe während dieser Aufnahme viel zu wenig getrunken. Dabei habe ich mir etwas Leckeres zusammen gemischt. Bestehend aus einem Pinot Grigio. Also ja, italienischen Grauburgunder, gewissermaßen, ne? Grob gesagt, darf man keinem Weinkenner sagen, dass ich sowas behaupte, ein Mischgetränk, eine Schorle, gemischt mit Rhabarberschorle und Zitrone und Eiswürfel, schmeckt super lecker. Hat auch einen Namen, habe ich nur vergessen. Mit Apfelsaft, Sekt und Mineralwasser und Zitrone ist es der Nippelser. Mit Rhabarberschorle weiß ich es nicht. Aber ja, das ist die Stelle, an der ich mich jetzt sowieso verabschieden sollte. Ich wünsche euch was. Schreibt mir was. Vielleicht habt ihr selber ja auch Höhlenerlebnisse, Höhlenerfahrungen oder seid Höhlenforscher. Vielleicht Habt ihr selber mal Tunnel gegraben? Wart schon in irgendwelchen Tunneln? Habt selber irgendwelche interessanten Tunnel besichtigt? Habt Höhlen besichtigt? Ich war ja auch schon mal auf Höhlenbesichtigungen in der Fränkischen Schweiz. Habe ich ganz vergessen. Da waren wir auch mal in der Höhle. Stalagmiten und Stalaktiten. Die Titen sind von oben runter, wie die Titten von Stalaktiten sind wie Hexentitten. Die hängen von oben nach unten. Man kann sich das auch auf Französisch merken, Stalaktiten, das ist daran, woran man sich den Tät, le Tät, den Kopf stoßen kann. Stalaktit, naja, okay. Aber vielleicht habt ihr ja da selber bessere Erklärungen, wie ihr euch sowas merken könnt. Oder irgendwas, sagt mir irgendwas, gebt mir Tiernamen. Das ist immer schön. Warum macht das eigentlich nie jemand? Ich sag das so oft und niemand gibt mir Tiernamen. Grottenolm. Jetzt nur mal so als Anregung. Ne? Warum eigentlich nicht? In dem Sinne, gehabt euch wohl oder schreibt mir einen Kommentar. www.der-sumpf.de. Schreibt mir eine E-Mail. kontakt@der-sumpf.de. Entschuldigung, ich hätte den ohne Kohlensäure anmischen sollen. Das war nicht gut. Eine Postkarte, die ich dann wahrscheinlich erst kriege, wenn ich wieder ich bin demnächst in Reha und hört dann mal in die Nabelshow, wenn ihr sowas hören wollt. Vielleicht mache ich ja wieder einen Reha-Podcast. Kann sein. Wenn ihr was zu Dr. Who hören wollt, ich nehme zurzeit in der Nabelshow immer kurze Ersteindrücke zu den derzeit aktuellen Dr. Who-Episoden. Da wird im Data seinem Hals auch nochmal was Größeres kommen, aber jede neue Dr. Who-Episode wird zurzeit immer ganz schnell in der Nabelshow von mir solo besprochen. Es würde mich freuen, wenn da auch nochmal ein paar Leute dazu stoßen würden. Das findet ihr. Nabelshow findet ihr in eurem Podcatcher. Und ansonsten, ja, also jetzt verabschiede ich mich einfach. Macht's gut. Tschüss.
Eine Produktion des Podcast-Imperiums.